Mit dieser Gabe der Kind gibt Gott an den Eltern ein Gros und sie zu seiner Ehre und zur Verherrlichung von seinem Namen machen. Und ich werde versuchen, in dieser Zeit drei Gedanken weiterzugeben, drei Pfeiler, die darauf, dass die Erziehung bei mir ein Stück weit gegründet ist. Und wir haben das auf ein Stühle da und das Stühle kommen wir nachher rüber und die Beine sind angeschrieben mit diesen Themen. Also ihr dürft da ruhig drauf sitzen. Und wenn ihr das sitzend darauf macht, dann habt ihr Ruhe und Frieden im Ganzen. Der erste Punkt, der erste Gedanke, den ich mit anschneide, ist das Gebet. Ich tue es jetzt wieder runterstellen, dass ich die Leute sehe und ihr mich sehen. Und warum nehme ich das Gebet zuerst? Ein weiterer Gedanke ist nachher ein Vorbild und nachher noch Ermahnung und Zucht. Weil das Gebet hat schon lange vor der Geburt angefangen. Ich denke, spätestens dann, wo Selin gewusst hat, dass sie schwanger ist, haben ihr zwei angefangen, für das Kindli zu beten. Und das Gebet geht weiter. Und darum nehme ich das Gebet zuerst von der Reihenfolge her. Und jetzt habe ich eine Stelle aus dem Richter raus, wo ich zwei Verse lesen will. Es war dort ein Ehepaar im Richter 13. Die haben eine Weile kein Kind bekommen. Und eines Tages ist der Engel des Herrn, Jesus, zu dieser Frau gekommen und hat ihr gesagt, ich will euch ein Kind schenken. Und dann hat sie das ihrem Mann erzählt und dann hat der Mann eine Frage gehabt, eine intelligente Frage. Und ich denke, Maus geht es gleich, mir ist es immer so gegangen und ihm wird es gleich gegangen. Und er hat dort gesagt, was sollen wir mit dem machen? Was ist richtig? Und dann hat er ein Gebet angestimmt, das ist der Manoach, der Vater vom Simson gsi, und der tut im Richter 13, Vers 8 beten, ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Und dann hat Gott das Gebet erhört und der Engel des Herrn ist nochmal gekommen und dann hat er ihn direkt gefragt und gesagt, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun. Und mein Gebet war es viel gewesen, und ich denke, ihr tickt gar nicht so viel anders wie mir und dann ist es auch euer Gebet immer wieder. Jetzt beim dritten Mädchen, beim dritten Kind, wie sollen wir es mit ihm machen und tun? Was sollen wir es lehren und so weiter? Einfach eine gewisse Hilflosigkeit auf Gott angewiesen, dass er sich erbarmt über uns als Eltern, dass er uns Weisheit gibt, am richtigen Ort richtig zu reagieren. Und jetzt möchte ich einfach zwei, drei Gedanken weitergeben, die mir wichtig sind. Selin, wenn du das Mädchen gestillt hast, darfst du gut in dieser Zeit für dich die Bibel lesen oder beten. Wenn das geht, beten geht auf jeden Fall. Und dann darfst du das halblaut machen, dass das Kindli dein Gebet hört. Das ist ganz gut. Das macht einen tiefen, bleibenden Eindruck auf das kleine Kindli. Wenn es einfach merkt, Mutter ist in einer Abhängigkeit zu Gott und es tut mit ihrem Gott, mit ihrem Herr Jesus reden, wie von Freund zu Freund oder wie Geschwister die untereinander. Und als Familie, als Ehe, möchte ich euch beide ermutigen. Es muss im Tag irgendwann eine Zeit geben, wo ihr zusammen die Bibel leset oder den Kindern eine Geschichte erzählt und zusammen beten. Dass wir einfach all die Alltagsanliegen, die auch die Kinder, wenn sie älter sind, mit heimbringen, von der Schule, von all dem Erleben raus, dass man das mit einnehmen ins Gebet und gemeinsam als Familie vor den Gnadenthron bringen und ihn fragen, wie willst du das? Wie soll ich mit meinem Schulkamerad umgehen, der mir jetzt eklig tut? Und dann bewahrt es euch, dass ihr nicht reagiert, wie ich reagiert habe. Und dann hat meine Frau müssen korrigieren. Wir haben das schon nie öffentlich gemacht, also unter den Kindern, beieinander. Aber dort hat sie es müssen, notgedrungen, und es war gut gewesen. Unsere Älteste, die ist immer etwas geplagt worden in der Schule. Sie war gut gewesen, sehr hilfsbereit, und das ist nicht bei allen gleich gut übergekommen. Und dann ist sie angespeuzt worden. Und wieder irgendwie etwas passiert, und wieder etwas passiert. Und dann ist sie wieder einmal heimgekommen und gesagt, der hat schon wieder. Und dann sage ich, sie ist dann schon relativ auch können anpacken, sage ich, fack, immer mal eine oben ab. Und dann sagt die Mami, das finde ich jetzt gar keinen guten Rat. Also da ist jetzt jede biblische Grundlage fehl. Und dann sagt sie, ich gebe dir einen Schocki und ich gebe dir sonst noch etwas und du gibst ihm das. Und das hat Wunder gewirkt. Das war wie ein umgekehrter Mensch. Da musste ich sagen, weise. Und darum ist es hier vom Manoach wichtig, dass er im Vorfeld Gott gefragt hat, wie sollen wir es lehren, wie sollen wir es machen, dass ich nicht ein Fehlverhalten weitergebe den Kind. Sie sollen sich wehren. Das ist in dem Fall, wäre das Fehl am Platz gewesen. Mit dem Lehren, wie sieht es dort aus? Wenn, ich habe gesagt, im Tag einmal Zeit, jetzt habe ich die Bibel bereits wieder abgeändert, angepasst. Der Mose gibt uns das ganz anders weiter. Und ich werde diesen Abschnitt lesen. Im 5. Mose 6, Vers 4 bis 7 ist ja mitunter das jüdische Glaubensbekenntnis ist dort beinhaltet. Und dort sagt der Mose im Auftrag Gottes, also es ist Gottes Stimme, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, und jetzt kommt's, sollst du zu Herzen nehmen, das ist seinte, und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, und jetzt sagt er noch wann. In deinem Hause, wenn du dort sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Einfach immer. Immer wieder von dem reden. Und dann machen wir etwas Gutes. Dann geben wir dem Kind die Werte weiter, die uns die Bibel gegeben hat, wo wir das Leben daraus haben. Und wir geben dann ein richtiges Ziel in dieser Welt, wo alle Werte gleichwertig werden und damit alles wertlos wird. Und wir haben Werte da drin, die wir weitergeben wollen. Wenn ich zum nächsten Gedanken komme, zum nächsten Punkt, das zweite Bein ist das Vorbild. Auch da möchte ich wieder eine Stelle zugrunde legen, die bekannt ist. Wir haben vor einiger Zeit einmal über die geredet. Ich möchte darum nicht mehr gross auf jeden Punkt eingehen, nur noch zwei, drei Punkte rausnehmen. Und gleich möchte ich den Abschnitt noch lesen, dass wir ihn wieder vor Augen haben. Aus dem 1. Mose 22, Vers 1 bis 8. Das ist mit dem Abraham, wo er mit dem Isaac nachher auf den Weg geht. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu den Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es seinem Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und es gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, sieh, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham aber antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Zuerst einfach die Frage in den Raum stellen, und die möchte ich jetzt nicht einfach allein euch zwei stellen, sondern die wollen wir uns alle beantworten, die Kinder haben, die Enkelkinder haben. Ist uns Jesus Christus an erster Stelle? Oder hat das bereits eine Verschiebung gegeben? Ist unser Schwerpunkt heute bei den Kindern oder bei den Enkelkindern und Jesus ist irgendwo zum Zentrum ausgerutscht? Es wäre fatal. Das darf nicht sein. Und beim Abraham hat genau das Gott wollen prüfen. Bin ich dir noch an erster Stelle oder bin ich es nicht mehr? Und darum ist der Abraham bereit gewesen, den Weg zu gehen. Und wir sehen seinen Glauben aus dem Verhalten heraus, wo er den Knechten sagt, bleibt ihr da, wir gehen anbeten, opfern und dann werden wir wiederkommen. Er hat es in der Mehrzahl gesagt, beide Mal. Und im Hebräerbrief sehen wir, dass er Gott vertraut hat, dass er ihn wieder von den Toten auferwecken könnte, wenn es so weit kommen sollte. Also der Abraham gibt da seinem Sohn bereits etwas von seinem Glauben weiter. Und dann ist er unterwegs, es gingen die beiden miteinander und da möchte ich euch ermutigen, auch dich, Urs, nimm dir immer wieder einen Moment, einmal Zeit, wo du einfach mit einem von deinen Kindern abwechselnd allein etwas machst. Allein gehst du posten, allein ein bisschen laufen oder zu Abend einmal noch allein ein Gespräch. Unsere älteste Tochter war sehr selbstständig, schon früh, und ich habe das geschätzt. Und dann hat es etwa einmal gegeben, manchmal einen Monat nicht mehr, manchmal zwei Monate nicht mehr, einfach sporadisch, dass ich zu Abend um 12 Uhr heimkomme, wieder um 12:30, und dann ist sie am Tisch gesessen und sagt, Papi, hast du noch einen Moment Zeit? Sage ich, auf jeden Fall habe ich einen Moment Zeit. Und dann sind wir zusammen am Tisch gesessen und dann hat sie mir noch ein paar Fragen gestellt, die sie beschäftigt haben. Wir haben die Fragen miteinander angeschaut, manchmal noch zusammen gebettet und dann sind wir ins Bett gegangen. Und dann war wieder zwei Monate nichts mehr gewesen, und auf einmal ist sie wieder dort gesessen und sagt, Papi, hast du noch einen Moment Zeit? Einfach die Zweisamkeit, Tochter, Vater, Tochter oder Sohn, Vater und so weiter und das gleiche auch auf die Mutter bezogen. Dass man es die Zeit nennt und da einfach auch ein Vorbild sein dürfen. Zeit nehmen ist auch ein Vorbild sein. Wo habe ich meine Prioritäten? Ist sie materiell? Ich habe für die Familie kaum Zeit. Oder ist bei mir die Familie das Reich Gottes und dann die Familie und dann das Materielle, all das andere? Ich habe da noch mal einen Gedanken, der mir gefällt und den ich euch auch noch weitergeben will. Auch Lasten aufladen an den Kind, am Alter entsprechend. Ich habe schon manchmal den Spruch zu hören bekommen, meine Kinder müssen es besser haben, als ich es hatte. Da muss ich sagen, hoppla, was ist denn bei dir so leid gewesen? Wenn ich aufgewachsen bin, meine Mutter hat nichts zweimal gesagt. Sie hat es einmal gesagt und die zweite Wiederholung war ein Knall gewesen. Und das geht relativ schnell, dann weiss man es. Und das war nicht das Problem gewesen. Ich bin in dem Sinn gesund aufgewachsen. Ich habe gearbeitet, habe aber immer überlegt, ob ich etwas sagen will oder ob ich es nicht sagen will oder etwas machen oder nicht machen will. Weil die Konsequenzen die sind gekommen. Jetzt, was ist da? Das Gleiche. Er gibt dem Bub, darf ich sagen, von diesen zwei, einem Schwächeren, lässt er das Holz auf und er nimmt das Feuer und das Messer. Und der Junge dreht das Holz und fragt dann, Papi, Holz ist da, Feuer, Messer ist da, wo ist das Schaf? Eine berechtigte Frage. Und jetzt sind wir als Eltern oder als Väter gefordert, was tun wir in so einem Fall antworten? Und da möchte ich einfach sagen, nicht die Wahrheit sagen, darf nie eine Option sein. Aber was sagen, da müssen wir uns von Gott leiten. Und der Abraham gibt da sehr eine weise Antwort weiter, man kann sagen, doppeldeutige. Er sagt, der Herr wird sich ein Lamm ersehen. Und damit tut er prophetisch 2000 Jahre vorzünden, wo Gott nachher seinen Sohn geschickt hat als Lamm. Aber er tut seinen Sohn auch nicht gerade unnötig belasten und sagen, du bist eigentlich jetzt das Lamm. Jetzt müssen wir zusammen da hoch und dann muss ich dich oben binden und aufs Holz legen. Mit dem hat er noch gewartet. Und so möchte Gott uns als Väter, als Eltern auch immer wieder Weisheit geben, dass wir uns dort verhalten als Vorbilder untereinander, miteinander. Jetzt möchte ich aber vom Vorbilder noch ein bisschen weiter den Kreis machen und in die Gemeinde schauen. Wir haben da Sonntagsschullehrer, Sonntagsschullehrerin, wir haben dort, die da vorne begleitet, Musik spielen und so weiter. Einfach Leute, die immer wieder irgendwo vorne dran stehen und im Rampenlicht. Sind ihr euch bewusst, ihr Jungen, dass ihr gerade für einen Kaya und für einen Amos und später für einen Talita, die Vorbilder sind. Die Älteren, die sind abgeschrieben, die sind eh zurückgeblieben, die sind alt, vergiss das. Aber die Jungen in der Gemeinde, das sind die Vorbilder. Und wie schön ist es für Ältere, wenn man Kind vorbehaltslos und getrost diesen Jungen überlassen und sagen, der Einfluss dort, der ist nur gut. Ich habe Freude, wenn du mit dem bist oder wenn du mit dem gehst und so weiter. Und im anderen Fall, wenn du da irgendetwas muss im Hintergrund mitschwingen, das wäre schade. Wir sind Vorbilder, wie es der Apostel Paulus am jungen Timotheus sagt, im 1. Timotheus 4,12, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit, in jedem Bereich. Und jetzt möchte ich eins oder zwei Beispiele noch erwähnen, die wir auch erlebt haben. Wir sind unterwegs mit der Familie im Auto an einer Konferenz. Ich fahre ungefähr 85 ausserorts, schon so ein bisschen. Fast die Frage, kann ich mir es noch erlauben? Und dann fährt ein lieber Glaubensbruder, der auf der Kanzel gestanden ist, relativ rassig an uns führen. Die Kinder haben den Karren gekannt und fragen, du Papi, darf der mehr wieder mehr? Wie reagieren wir jetzt als Vater? Da kann ich nur sagen, nein, das darf er auch nicht, aber wir wollen für uns schauen. Wir machen alle irgendwo Fehler oder irgendwann Fehler. Aber einfach, wir sind immer am Säen. Wir sind immer am Weitergeben. In unserem Handeln, in unserem Wandeln, in unserem Alltag. Und wir haben immer Leute, die mit uns kommen, wo wir Spuren hinterlassen. Ich will zum dritten Gedanken noch kommen, zum dritten Bein. Es ist wohl das Heikelste, und daran habe ich es am Schluss genommen. Das ist der Mahnung und Zucht. Und dazu möchte ich einfach an die Stelle erinnern, oder ich lese die gleich auch noch gerade, Epheser 4, Epheser 6, die ersten vier Vers. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, denn das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir's wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Was ist Ermahnung? Ermahnung hat einer so definiert, es sei vorbeugende Ermutigung. Das heisst, wenn die Kinder langsam grösser werden und Sachen selber anfangen, entscheiden oder machen, dann geben wir als Eltern einfach noch der Ermahnung weiter und sagen, aber denk dann dran oder bist dir bewusst oder überlegt dir dann gut und so weiter. Einfach so die Sätzchen, die kennt ihr alle auch, noch von Kind oder schon selber jetzt in dieser Situation. Das ist Ermahnung. Das ist vorbeugend. Das machen wir voraus. Und dann hoffen wir, dass es gut kommt. Jetzt bei uns, einer von den Söhnen, heute ist er Gewerbeschullehrer, da habe ich es erlebt, dass in der gleichen Woche die Sonntagsschullehrerin aufgekreuzt ist, die Lehrerin angerufen ist und eine Nachbarin vorbeikommen ist. Überall Lampen. Da hat der Mahnung, du in so Fall nicht mehr lange. Da kann man ihm nicht mehr über den Kopf streicheln und sagen, eigentlich bist du ein Lieben, aber jetzt, da muss ich sagen, wir sehen das nicht mehr gleich. Was sind jetzt für Konsequenzen? Und da kommt nachher Zucht. Jetzt, ich möchte auf Zucht nicht ins Detail eingehen, aber ein Touch oder ein Klapp irgendwann einmal, da muss ich sagen, das hat keinen Geschatt. Aber das müsst ihr nicht machen, wenn es 15 ist. Das müssen wir machen, wenn es 2, 3 oder 4 ist. Und irgendwann ist das nachher abgeschlossen. Das muss man früher machen. Wenn man sagt, bis 3-jährig ist schon sehr viel bei den Kindern prägt und beeinflusst. Und darum möchte ich euch ermutigen, bei Zucht und Ermahnung, gebt ihnen Grenzen, dort was nötig ist, klare Grenzen, aber mit den Konsequenzen, wenn sie nicht eingehalten werden. So wie es da geschrieben ist im Epheserbrief, dass sie den Gehorsam, den Respekt, die Achtung auch vor dem Alter lehren. Und jetzt hätte ich noch einen Rat oder einfach etwas wieder, wo uns Männer mehr angeht, weil die Bibel uns das in dem Vers auch sagt und reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Beim Mann kann manchmal reagieren, zu hart sein. Es hat es gegeben, mir in der Geschäft, ich habe Produktion geleitet, vielleicht 10 Telefone gehabt, den Tag durch von unzufriedenen Kunden wegen irgendwelchen Beanstandungen. Da muss man ja immer freundlich bleiben und zuvorkommen und jawohl, Frau sowieso und jawohl, Herr sowieso und so weiter und schauen, wie wir sich abholen. Und dann komme ich die heim zu der Haustür rein, relativ spät und dann ist es Tohu Wabohu dort. Sie haben irgendwie einander geschlossen und dann komme ich hier und tue dem, der meistens geschuldet ist, fange mal eine an zu waschen. Und dann stellt sich heraus, dass er jetzt einmal unschuldig war. Was passiert dann? Dann muss ich als Vater mich beim Sohn, bei der Tochter entschuldigen und sagen, das tut mir echt leid. Und ich habe meistens dann noch etwas gegeben, irgendein Geschenk, dass sie gemerkt haben, ich meine es ernst, es ist mir ernst. Und auch dort wieder, dass es nicht zu hart ist, dass man nicht überreagiert, aber auch nicht, wie sie dann von 7, 5 Cent schreiben steht an die Gemeindeältesten, ihr duldet und ihr habt und so weiter. Man schaut weg, man sieht nichts, man macht nichts, das wäre auch schade. Sondern, dass unsere Kinder in gesunden Grenzen, in einer gesunden Verantwortung aufwachsen und wir sie mitnehmen. Ich könnte Ihnen noch ein Beispiel erzählen. Ich will es einfach anschliessend noch mit einem Erlebnis vergleichen, das ich auch in der Firma gemacht habe. Wir hatten dort ein Ständchen gehabt, bei der Firma zu, so wie da bei der Kapelle zu. Ich weiß nicht, ist das 10 Meter hoch gewesen, vielleicht 7 Meter, vielleicht 12, ich weiß es nicht mehr. Und das war beleuchtet gewesen, mit Lämpchen in der ganzen Adventszeit, hat das geleuchtet und der Chef hat auch mit dort oben gelandet, dann hat es noch im Herbst wieder einstecken können. Eines Tages ist so ein richtiger Novembersturm gekommen und der Baum, die Tanne, ist auf 1,50 Meter abgebrochen gewesen. Einfach ein Knick, fertig, der Rest ist unten gelegen. Da sind wir schauen, was ist dort. Jetzt hat der Senior hat das Bäumchen, das jung war, mit einem Draht angebunden, einem Pfahl, und hat den Draht nie gelöst. Jetzt hat der Draht ist eingewachsen. Das heisst, der Tanne ist dick geworden, unten dick gewesen, dann war der Draht drin, der so einen Querschnitt erlaubt hat. Und dann war er oben wieder dick gewesen, Tanne. Der Saft ist so durchgegangen. Aber jetzt, wo der Sturm gekommen ist, war dort eine Sollbruchstelle gewesen, die es geknickt hat. Und das möchte ich sagen bei Zucht und Ermahnung, bei den Leitplanken, die wir setzen, dem Alter entsprechend. Dass wir am Anfang das Bäumchen enger anbinden und nachher aber immer mehr loslassen und am Schluss braucht es den Pfahl und das Anbinden nicht mehr. Das sollte selbstständig sein. Und sonst kann es sein, dass das auch eine Sollbruchstelle gibt, die negativ sein könnte. Das zweite Beispiel haben wir gestern Abend gesehen in dieser Seilschaft. Wenn man in einer Seilschaft auf einem Gletscher unterwegs ist, darf man nicht das Seil meterlang irgendwo anschleichen, sonst wenn der eine runterrutscht, reisst der alle mit, das gibt den wegen Schlag. Das sollte immer ganz leicht gespannt sein. Nicht, dass ich davor verhindere, dass er mich muss ziehen muss, aber auch nicht, dass man auf das Seil steht. Und das Gleiche ist beim Ziehen auch. Wenn ich es jetzt mit einer Seilschaft vergleiche, ist das auch so. Dass man einfach dem Kind die Sicherheit geben, die Ruhe geben, und zu wissen, der Vater ist dabei, dort, was nötig ist, aber im Grunde genommen bin ich frei. Der Ernst Primecker hat in seinem Buch über Kindererziehung hat das am Schluss auf den Punkt gebracht und gesagt, mit Kindern zu leben und sie für den Herrn zu erziehen, kostet Zeit. Mit Kindern zu leben und sie für den Herrn zu erziehen, kostet Energie. Mit Kindern zu leben und sie für den Herrn zu erziehen, kostet Einsatz. Und da hat der Egoismus oder all diese Sachen haben da keinen Platz mehr. Ein selbstloses Vorangehen als Vorbilder. Und dann können wir beten und glauben, dass sie mitkommen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Jetzt ist der Götti von der Talita so gut, der Andi Huber, ist ein Missionar und kommt dafür mit uns noch zum Schluss zu beten.
Wir beten. Herr Jesus, ich will dir Danke sagen für den Gottesdienst. Ich will dir Danke sagen für das Fundament, für die Basis, für die Erlösung, die wir im Abendmahl daran denken dürfen. Herr, du hast uns erlöst, du hast den Weg frei gemacht zu Gott und Vater. Du hast uns ewiges Leben geschenkt. Und danke, wenn wir jetzt auch in der Predigt den Ratschlag gehört haben, aber auch die Segnung gehabt haben, die Anbringung. Danke, Herr Jesus, dass du Urs und Selin segnen als Eltern von der Talita, aber auch von der Chaya und vom Amos, dass du sie führst und leitest in allem, ja, was auf sie zukommt, vor allem, was läuft, dass sie dürfen Eltern sein, die mit Liebe ihre Kinder leiten und führen und einfach das tun, was von ihrer Seite nötig ist. Danke, dass wir an dich jetzt schon bitten dürfen, dass du eingreifst, auch ins Leben von den Kindern, besonders jetzt auch von den Talita, heute an dem Tag, wenn wir an sie denken. Herr Jesus, dass du dich ihr früher offenbarst und sie früher den Weg mit dir gehen dürfen. Danke, Herr, dass wir dich das auch bitten für die Kinder, auch von der Gemeinde, im Ganzen, im grossen Ganzen, Herr. Dort, wo sie vielleicht noch nicht an dich glauben, wo sie andere Wege gehen, Herr, bringen du sie zurück, ziehen du sie zu dir. Danke, Herr, dass du der grosse Helfer bist, dass du der liebende Heiland, unser Freund und Herr bist. Danke, dass du mit uns kommst jetzt auch in die neue Woche, Herr, dass wir uns deinem Schutz anbefehlen dürfen. Amen.